Die Irene Harand war berufen, mutig zu sein. Ich kann mir das nicht anders erklären. Ich glaube, dass sie heute mit einem ähnlichen Engagement versuchen würde, Vorurteile entgegenzutreten, auch in dem Wissen, dass ohne Demokratie kein Friede sein kann. Die Irene Harand ist, wie Gott sei Dank ja auch noch viele andere, ist ein Vorbild, an dem man sich orientieren kann. Sie schreibt, ich bekämpfe den Antisemitismus, weil er unser Christentum schändet. Also sie hat sich als Christin verpflichtet gefühlt, den Antisemitismus zu bekämpfen.
Peter Mabo über die Widerstandskämpferin Irene Harand, begleitet von dem Stück Bird of Life von Wally Weigel. Beide, Irene Harand und Wally Weigel, mussten aus Österreich vor den Nationalsozialisten ins amerikanische Exil fliehen. Irene Harand hat schon sehr früh die Gefahr, die von Adolf Hitler ausging, erkannt und versucht, ihn zu bekämpfen. Sie war politisch aktiv, hat eine Partei und die Harand-Bewegung gegründet und vor allem ein mutiges und kluges Buch geschrieben. Sein Kampf, Antwort an Hitler. Der Politiker und frühere Kulturstadtrat Peter Mabo hat Irene Harand, die 1975 in New York verstorben ist, noch persönlich kennengelernt und setzt sich seitdem dafür ein, ihr Werk und vor allem ihre Botschaft bekannt zu machen.
Gerade weil es jetzt wieder so aktuell geworden ist, ja, das ist ja doch ein Grund zur wirklichen Sorge, wenn man hört, wie der Antisemitismus wieder flächendeckend von Amerika über Europa, über fast weltweit eine Art Wiedergeburt erlebt hat in den letzten Monaten und Jahren. Dann glaube ich wirklich, dass dieses Motto der Irene Harand, das sie ja immer wieder auch geschrieben und gesagt hat, heute aktueller denn wahrscheinlich je ist. Der Kardinal Schönborn hat das einmal sehr, sehr schön formuliert in seiner Tafel auf dem Judenplatz, die eine sehr mutige ist, ja, wo er zum ersten Mal die Mitschuld des Christentums am Antisemitismus als hoher Würdenträger formuliert hat. Das war eine ganz wichtige Botschaft auf dem Judenplatz, ja, dass wir das so verinnerlichen, dass jeder Christ weiß, Antisemitismus und Christentum ist unvereinbar. Und die Irene Harand ist ja noch einen Schritt weiter gegangen und gesagt, weil der Antisemitismus unser Christentum schändet. Und das müsste von Kindheit an und von in den Schulen und Familien einfach so selbstverständlich sein, dass man wirklich hoffen kann, dass es gelingt, mit Hilfe der Christen, mit Hilfe der überzeugten Christen, wo wir wissen, wie die Geschichte auch diese christliche Mitschuld immer wieder uns in Erinnerung ruft, dass es keinem Christen erlaubt sein kann oder überhaupt nur eigentlich in den Kopf kommt, antisemitisch zu denken.
Aus dieser tiefen Überzeugung hat Irene Harand versucht, Adolf Hitler und seine Anhänger zu stoppen. Gehen wir nun aber mit Peter Mabo ins Jahr 1970 nach New York.
Ja, das erzähle ich gern, weil es wie eine, im Rückblick vor allem, wie eine Fügung erscheint. Ich war, bin 1970 nach New York gegangen, ans Generalkonsulat und den Informationsdienst, den Presseinformationsdienst und später dann ans Kulturinstitut. Und da habe ich mich so ein bisschen natürlich umgeschaut, was sind so Veranstaltungen von österreichischem Interesse und so. Und da gab es eine Einrichtung, die hieß Austrian Forum. Und das Austrian Forum ist Jahre vorher während des Kriegs gegründet worden, um den Exilösterreichern, vor allem natürlich den vertriebenen Juden und jüdischen österreichischen Literaten und Musikern ein Forum zu geben, wo sie sozusagen ihre Kunst in regelmäßigen Abständen präsentieren können. Ne? Und das gab es eine Veranstaltung vom Ostwind Forum und ich war relativ nahe und habe mich gefreut, dass ich dorthin gehe und mir das anschaue. Und die wurde eröffnet von der Präsidentin, der Irene Harand, die ich da zum ersten Mal getroffen habe. Ich habe sie begrüßt und das war sehr interessant. Der Spielmann hat sein Paper Roses gespielt und die Schinkenfleckerl. Und also es war eigentlich sehr nostalgisch und sehr, sehr österreichisch. Und war auch der Anfang für etwas, was so wichtig ist, wenn man das Privileg hat, in New York zu leben und mit den Exilanten in Berührung zu kommen, nämlich es war der Anfang dieses Bewusstseins, was hier verloren gegangen ist, ja, wie viel österreichische Kultur einfach weg war und im erzwungenen amerikanischen Exil geschrieben und gedichtet und komponiert werden musste. Na, no, und dann ist es halt weitergegangen, dann habe ich mal die Mimi Großberg gesprochen, auch eine sehr begabte und erfolgreiche Lyrikerin, und die sagt zu mir, sagen Sie, Herr Mabo, wundert Sie das nicht, dass bei uns Juden eine Katholikin Präsidentin ist? Ja, und ich habe gesagt, so weit habe ich mich noch nicht vorgetastet in meinen Informationen, aber warum ist das so? Und da hat sie mir begonnen zu erzählen, von dieser wunderbaren Frau, die Irene Harand, die im Widerstand war, die Bücher geschrieben hat, die publiziert hat, und es ist immer mehr geworden. Und auf die Tour habe ich erfahren, mit welch riesigem Respekt man der Irene Harand begegnet ist im Exil, weil sie ja selber natürlich auch eine Exilantin war. Sie ist ja mit Mühe und Not dem Hitler entkommen, 1938 beim Anschluss, weil sie glücklicherweise in London zu einem Anti-Hitler-Vortrag war und dann direkt von London nach New York geflüchtet ist. Und auch ihr Mann, der Frank Harand, der bei uns im Büro auch gearbeitet hat als Sozialreferent, der ist dann auch ganz knapp über Prag ihr nachgefolgt und dadurch haben beide dann im Exil in New York gelebt.
Wie alt waren Sie damals und wie alt war die Irene Harand, als Sie einander begegnet sind?
Das ist leicht zu beantworten. Ich war 28, also sozusagen auch in den Augen der Exilanten ein Repräsentant der neuen Generation, mit dem man auch gern gesprochen hat, weil da hat man gewusst, da kann nichts dahinter sein mit Krieg und Nazi und SS und so weiter. Also das war sozusagen eine für mich unglaublich begnadete Zeit, in der die Vertriebenen wieder langsam, zögerlich, aber doch versucht haben, in einen Diskurs zu kommen mit der nächsten Generation von Österreicherinnen und Österreichern. Und die Irene Harand, das ist leicht zu merken, ist 1900 geboren und 1975 gestorben. Also sie war knapp um die 70.
Der junge, politisch engagierte Peter Mabo ist also beeindruckt von der damals 70-jährigen Irene Harand und spürt gleich, dass diese Frau etwas Besonderes ist und er mehr über sie wissen möchte.
Zunächst einmal über den Frank, ihren Mann, weil der war mit mir im Büro und Tür an Tür und der hat mir dann auch einiges erzählt. War eine sehr wirklich erfreuliche Freundschaft. Wir haben dann Tennis gespielt miteinander, aber dabei immer noch nicht, da habe ich immer noch keine Ahnung eigentlich gehabt von der Dimension des Widerstands, den die Irene Harand geleistet hat. Und halt nur gehört, dass sie eine tapfere Frau war. Na, und dann habe ich natürlich erkundigt und vor allem mit der Mimi Großberg gesprochen und mit vielen, die sie gut gekannt haben. Und dann habe ich einfach Schritt für Schritt erfahren, was diese junge Frau wirklich mit welcher Tapferkeit und mit welcher Überzeugung sie Anfang der 30er Jahre begonnen hat, nicht nur den verbrecherischen Wahnsinn des Nationalsozialismus zu durchschauen und vorauszusehen, sondern sich entschlossen hat, da muss man was tun und den muss man bekämpfen und den kann man bekämpfen, wenn man sich zusammentut und wenn man alle gutgesinnten Menschen zusammenbringt, dann ist es möglich, das noch zu verhindern. Das größte Unglück, hat sie geschrieben in ihrem Buch, der Welt. Ja, also sie hat das wirklich mit einem unglaublich klaren Blick offensichtlich durchschaut und dann sich entschlossen dagegen anzukämpfen. Ja, und dann habe ich mich natürlich befasst, sowohl in Gesprächen mit ihr als auch mit Leuten, die sie gekannt haben. Und habe mit wirklich großer Bewunderung begonnen, sozusagen gedanklich, aber eben dann auch, weil ich sie immer wieder treffen konnte in New York, näher zu kommen und vor allem zu erfahren, wie gefürchtet sie war und wie verhasst sie war bei den Nazis. Also das war nicht irgendeine, die halt tapfer war und den Hitler bekämpfen wollte, sondern die wurde wahrgenommen von den Nationalsozialisten. Sie war auf Platz 3 der gefürchteten Todesliste des Himmler. Auf ihren Kopf wurden 100.000 Reichsmark gesetzt. Und der Befehl, den man dann in Moskau in den Archiven gefunden hat, im März 1938, hat gelautet, bei Sicht erschießen. Also sie war ernst genommen, sie war gefürchtet. Und warum war sie das? Weil sie begonnen hat, sowohl politisch als auch literarisch durch Veröffentlichungen den Kampf aufzunehmen. Sie hat eine eigene Partei gegründet, witzigerweise namens Österreichische Volkspartei. Da hat sie dann später mal zu mir gesagt, naja, ich hoffe, dass die jetzige Volkspartei auch unsere Ideale so gut vertritt wie eben unsere, die wir gegründet haben. Die hieß Österreichische Volkspartei und gegen Vorurteile, Rassenhass und Antisemitismus. Sie hat es nicht in den Landtag geschafft und auch nicht ins Parlament, ist angetreten mit der bewussten Ansage, den Antisemitismus zu bekämpfen und den Hitler zu bekämpfen. Und ihr Kompagnon war der Moritz Zahlmann, ein sozialdemokratischer Rechtsanwalt, der ihr mal geholfen hat bei irgendeinem Prozess. Und der einzige war, der ihr unentgeltlich geholfen hat. Und mit dem hat sie eben diese Partei gegründet und versucht auch, sich politisch sozusagen zu artikulieren. Aber ihre Hauptwaffe waren zwei andere Sachen. Das eine waren die Publikationen, Monatszeitschriften, regelmäßige Zeitschriften, kulminierend in diesem Jahrhundertwerk Sein Kampf, wo sie Kapitel für Kapitel und mit sachlichen Argumenten das Hitlerbuch Mein Kampf widerlegt. Also das gehört in jede Bibliothek von Menschen, die die Geschichte ernst nehmen. Und das zweite große Standbein war die Harrend-Bewegung. Sie hat eine eigene Bewegung ins Leben gerufen, europaweit, mit mehr als 50.000 Mitgliedern, die sozusagen alle sich zu ihren Werten und zu ihren Anliegen bekannt haben. Und auch davor, also gefürchtet ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber sie wurde sehr ernst genommen natürlich, weil jetzt haben die Nazis schon gemerkt, hoppla, da formiert sich was in Europa, was für die Anliegen der Nationalsozialisten sehr gefährlich werden kann.
Sie hören die Sendung Lebenswege heute am 9. November. In der Nacht von 9. auf 10. November 1938 wurden tausende jüdische Geschäfte und Wohnungen geplündert, Synagogen zerstört und bis zu 2000 Juden und Jüdinnen ermordet. Die soeben gehörte Musik stammt von Walli Weigel, der die Flucht nach Amerika gelungen ist und die als Exilmusikerin Stücke wie dieses Bird of Life hinterlassen hat. Auch Irene Harrand konnte nach Amerika entkommen. Peter Mabo, früherer Kulturstadtrat in Wien, hat sie in New York persönlich kennengelernt. Ihr Buch »Sein Kampf, Antwort an Hitler« sollte seiner Meinung nach in jedem Haushalt zu finden sein.
Das Buch ist erschienen 1935 und es lohnt sich wirklich heute noch, es nachzulesen, weil sie mit einer Klarheit dieses Buch sozusagen als einzige große Lüge anprangert. Kapitel für Kapitel sagt sie, die Geschichten über den Talmud, das ist die Zinswuchergeschichten, die Zitate vom Goethe. Alles Lüge, 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 Lüge. Aber das sagt sie nicht nur, sondern sie versucht es auch erfolgreich zu widerlegen mit Zeitungsartikeln, mit Gerichtsurteilen, mit Interviews. Ja. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, weil das auch so anschaulich macht, wie ihr Zugang war zur Verfassung dieses Buches. Da schreibt sie unter dem Kapitel die rassischen Eigenschaften der Juden. Ja, so heißt es im Mein Kampf. Und da schreibt sie, auch Deutschlands Dichterfürst Goethe musste daran glauben. Die Hackenkreuzler wissen, die Ansprüche dieses überragenden Menschen gelten vielen Deutschen als Heiligtümer. Darum muss auch Goethe wenigstens ein einziges Mal herhalten. Aber wie? Man zitiert in antisemitischen Hetzreden ganz einfach eine Stelle aus dem goethischen Schwank, das Jahrmarktfest zu Blundersweil, in welchem Folgendes vorkommt. Der Jude liebt das Geld und fürchtet die Gefahr. Er weiß mit leichter Mühe und ohne viel zu wagen, durch Handel und durch Zins Geld aus dem Land zu tragen. Wie freut sich der Antisemit, der diese Stelle gefunden hat? Er verschweigt seinen Lesern oder Zuhörern ganz einfach, dass Goethe diese Worte in seinem Schwank dem Judenfeind Hamann in den Mund legt und darauf den König folgendermaßen antworten lässt. Ich weiß das nur zu gut, mein Freund, ich bin nicht blind. Doch das tun andere mehr, die unbeschnitten sind. Also, das ist nur ein Beispiel, wie sie versucht, eben dieses ganze Machwerk des Hitler als eine Zusammenfassung von Lügen und von völlig falschen Darstellungen wirklich zu entlarven. Und es gelingt ihr auch.
Irene Harrand hat das Buch mit über 300 Seiten im Alter von 35 Jahren geschrieben. Ohne Vorbildung, ohne Universitätsabschluss.
Sie kam aus einem bürgerlichen Haus und hat eigentlich keinen Beruf ergriffen, wuchs im 4. Bezirk auf und hat als Kind so eine Art traumatisches Erlebnis gehabt, wie sie auf dem Land war und auf einmal mit einem Cousin zusammen und auf einmal irgendwelche Jugendlichen sie attackiert haben mit jüdischen Attacken und Juden, solche Zitate halt auch, die Nazis verwendet haben, Juden verrecke und so. Und das war für sie ein traumatisches Schlüsselerlebnis. Und da hat sie eigentlich sehr früh begonnen, diesen Kampf aufzunehmen. Da war sie vielleicht so um die, also das Erlebnis selber war früher als Teenager, aber da war sie ungefähr 20. Und normalerweise hätte sie sicher irgendein Studium gemacht oder eine Ausbildung, wie das halt so üblich war. Aber sie hat sich dann wirklich völlig und hauptberuflich, möchte ich sagen, diesem Kampf gegen den Hitler gewidmet. Und das war mehr als ein Hauptberuf, weil sie wirklich Tag und Nacht recherchiert hat, gearbeitet hat und wirklich gekämpft hat. Man darf nicht vergessen, sie hat Ausstellungen organisiert in München. Sie hat den Druck von Briefmarken organisiert, ja, gegen die Nazis. Und das alles immer mit der Gefahr, doch entlarvt zu werden als Gegnerin und auch mit den Konsequenzen leben zu müssen. Das macht sie ja zu so einer faszinierenden historischen Gestalt, finde ich.
Wie war es also möglich, dass so ein junger Mensch so feinfühlig erkennen konnte, was sich hinter Hitler und seinen Parolen wirklich verbirgt? Und vor allem, woher nahm sie den Mut, sich so offen gegen ihn und die Nationalsozialisten zu stellen?
Sie war einfach eine, ich möchte fast sagen, eine Berufene. Es gibt ja die Berufung im Christentum zu verschiedenen Priesterberufen oder Klosterberufungen. Und bei ihr war es wirklich die Berufung, das kann man nicht anders erklären, sich diesem Monster entgegenzustellen. Das hat sie auch ein paar Mal wirklich so formuliert, deshalb war sie auch zutiefst betrübt. Also da gab es da Momente, wenn wir über das gesprochen haben in New York oder Kaffee getrunken haben, wo sie echt fast mit den Tränen gekämpft hat und berührt hat, dass sie diesen Kampf verloren hat, weil sie überzeugt war, sie hätte gewinnen können und auch gewinnen müssen. Und ich habe ja dann Mitte der 70er Jahre, nehme ich einmal an ungefähr, versucht in Österreich nachzufragen, wie ist es möglich, dass man jemanden wie die Irene Harand nie, von der nichts gehört hat. Ich war in einer katholischen Schule, im Schottengymnasium, bin in einem katholischen Umfeld aufgewachsen, also es wäre doch naheliegend gewesen, dass man über die Widerstandskämpfer und Kämpferinnen mehr erfährt, auch über die katholischen und christlich Motivierten. Ja. Der Johannes Österreicher, den ich auch kennengelernt habe in New York, ein konvertierter Jude, der Katholik wurde und dann eine ganz wesentliche Rolle im Zweiten Vatikanum gespielt hat, der ein Radioprediger war, so wie andere auch. Viele, die wirklich unglaublich tapfer sich bemüht haben, rechtzeitig dagegen anzukämpfen, davon hat man in Österreich überhaupt nichts gehört, auch in christlichen Kreisen nicht. Und Gott sei Dank ist es Schritt für Schritt, hat sich das dann verbessert. Wir haben dann mit der Hilfe der Kollegin Scherlach im ersten Bezirk einen Harandhof benannt. Es gibt jetzt den Harandplatz im vierten Bezirk, das Memorial vor der Kirche. Also da ist Gott sei Dank inzwischen viel geschehen. Aber damals war es schon erstaunlich. Und mein Verdacht, auch jetzt rückblickend, ist schon, dass die Kirchenführung selber fast eine Art schlechtes Gewissen hatte, dass sie selber nicht aktiver und initiativer aufgetreten sind. Da gibt es einen sonderbaren Zwischenfall. Sie hat dann ihr Buch dem Kardinal Initzer gewidmet und geschickt und hat einen Brief von ihm zurückbekommen, einen sehr anerkennenden Brief. Das ist ein tolles Werk, Frau Harand, und bin sehr beeindruckt. Und also ein Brief des Lobs und der Anerkennung. Und dann ganz am Schluss schreibt er dann: Ich bitte Sie aber, von meinem Schreiben keinen Gebrauch zu machen, weil ich mich ja bedeckt halten muss. Also, so war halt damals die Zeit. Ja? Und das unterstreicht aber noch viel mehr diese Kompromisslosigkeit und auch diesen unglaublichen Mut, ihre Sache weiter voranzutreiben. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Irene Harands gibt in unserer Welt. Männliche und weibliche Irene Harands. Weil ich wirklich glaube, dass es dann leichter wäre für junge Menschen, in eine richtige Richtung zu gehen und nicht so zurückgelassen zu werden, ohne Orientierung. Und das ist nun einmal sehr oft der Fall. Und ich glaube, das muss man noch viel ernster nehmen, als es hoffentlich ohnehin schon geschieht. Ja. Und ich meine da jetzt nicht unbedingt Autoritäten, aber weil das vielleicht auch wieder ein bisschen gefährlich ist, autoritäre Situationen, sei es in der Familie oder in der Gesellschaft. Aber ich meine damit sehr wohl Vorbilder, wo man das Gefühl hat, eigentlich möchte ich ganz gerne in eine ähnliche Richtung gehen. Und da ist schon eine Verarmung feststellbar. Ja, wir haben doch noch echte Vorbilder gehabt, auch in meiner Generation. Und ich bin jetzt nicht einer, der sagt, früher war alles besser, wirklich nicht. Sondern wo sind heute die Kardinalkönigs? Wo sind heute? Das ist ein Riesenglück, dass es in der Kirche immer wieder auch Menschen gibt, an denen man sich orientieren kann. Ja. Ich glaube, das war schon wichtig, dass es eben wirklich nicht wurscht ist, wie man sich aufführt in bedrängten Zeiten. Und deshalb ist es wirklich so wichtig, dass man das nicht in Vergessenheit geraten lässt. Dadurch, dass ich sie auch erleben durfte, ist natürlich noch einmal was anderes, als wenn man es nur über sie hört. Aber wenn es uns gelingt, gerade weil man diese Begegnungen haben durfte, und das ist ein Privileg, ja, dass man das dann zum Anlass nimmt, um auch als sozusagen Zeitzeuge glaubhaft diese Botschaft weiterzugeben. Und wenn das gelingt, dann glaube ich schon, dass man immer noch mit Hilfe all dessen, wofür die Irene Hahn gestanden ist, all dessen, was sie geschrieben hat, all dessen, wofür sie wirklich eingestanden ist, mit Todesbereitschaft, dass man da tatsächlich damit auch einen Beitrag jetzt zu einer besseren Welt leisten kann.
Peter Mabo in der Sendung Lebenswege über die Publizistin, Schriftstellerin und Widerstandskämpferin Irene Harrand. Infos zur Sendung finden Sie auf radioklassik.at, den Irene Harrand Platz im 4. Bezirk in Wien. Mein Name ist Veronika Bonelli. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.